Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiener Visite, dem Podcast des Team Sekerisch, wo wir Themen, die die Wiener Ärztinnenschaft interessieren, näher beleuchten. Heute haben wir eine sommerliche Folge, es ist heiß und genau das ist heute auch unser Thema. Und ich freue mich sehr, dass heute Julia bei uns ist. Hallo Julia.
Hallo Lisa.
Magst du dich einmal für die Audience vorstellen?
Ja, mein Name ist Julia Göth, ich bin Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Und auch Ärztin für Allgemeinmedizin, aber seit 7 Jahren eigentlich nur noch psychiatrisch tätig in einer Kassenordination im 3. Bezirk.
Die erste andere Psychiaterin, die da ist, das ja. Freut mich sehr. Aber du hast doch ein anderes Thema, was dir sehr am Herzen liegt und das ist auf der einen Seite Nachhaltigkeit, Umwelt und dadurch auch einfach das Thema auch Hitze und du machst auch viel Hitze-Awareness. Es gibt auch den Hitzeaktionstag der Wiener Ärztinnenkammer, wo du jedes Jahr eigentlich den initiierst und da dabei bist. Und jetzt ist es gerade heiß, deswegen heute auch das Thema, glaube ich, ganz passend. Was macht Hitze mit den Menschen? Wie merkt man das in Wien?
Ja, also Hitze ist wahrscheinlich der größte Killer im Klimawandel, quasi in Zeiten des Klimawandels. Also die WHO hat ja gesagt, der Klimawandel ist die größte Gesundheitsherausforderung. Und Hitze ist ganz sicher, also haben wir eh gesehen, ja, es gibt 60.000 Hitzetote pro Jahr in Europa und allein jetzt im Juni, wo es so heiß war, in Deutschland gab es fast 5.000 Hitzetote. Also Hitze ist nicht zu unterschätzen.
Ich kenne ja auch diese Schlagzeilen, die man immer wieder liest, die Hitzetoten. Woran sterben da die Leute? Was passiert da?
Na, wir haben besonders hitzevulnerable Bevölkerungsgruppen. Das sind vor allem die sich nicht gut physiologisch anpassen können, mit Schwitzen und so weiter. Das sind Säuglinge, Kleinkinder und ältere Menschen, also 60 plus. Also die sind besonders von Hitze geplagt und natürlich auch Menschen, die chronisch erkrankt sind mit chronischen Nierenerkrankungen, Diabetes, Patienten mit kardiologischen Problemen, die eh schon viele Medikamente nehmen. Medikamente sind ein Risikofaktor, also hitzesensitive Medikation. Also es gibt Medikamente, die führen dazu, dass wir schlechter Wärme regulieren können.
Okay. Schau, das wusste ich gar nicht, das hätten wir in der Med-Uni nicht einmal gelernt.
Ja, also das weiß man auch in den letzten Jahren immer mehr. Also es gibt auch Listen, wo man das abrufen kann. Also es sind zum Beispiel Antihypertensiva, Laxantien, Diuretika, auch psychopharmakologische Medikamente. Also die ganzen Neuroleptika, Antidepressiva, die greifen da alle in die Temperaturregulation ein. Und müssen dementsprechend eigentlich von den behandelten Ärztinnen und Ärzten dann auch adaptiert werden bei so besonders heißen Tagen.
Okay. Jetzt würde ich wahrscheinlich mal behaupten, dass das die wenigsten von uns machen. Die wenigsten Ärztinnen und Ärzte.
Ja, also ich mache es schon, aber gut, ich bin auch damit beschäftigt. Also ich versuche schon, die Medikamente zu reduzieren. Also gerade zum Beispiel Antidepressiva führen zu vermehrten Schwitzen, das wissen wir. Und ich habe jetzt ganz viele Patienten, die darüber klagen, dass sie es gar nicht mehr aushalten. Vor allem in diesen Nächten, wo es über 25 Grad hat, wo es nicht abkühlt in Wien. Also diese Hitzeinseln, wo die Patientinnen so schwitzen, dass sie nicht schlafen können. Und das ist natürlich dann schon ein Grund, die Medikation anzupassen.
Jetzt leiden ja bestimmte Bevölkerungsgruppen eben aufgrund von ihren, eben vom Alter, vom Geschlecht her. Ja, man muss aber auch ehrlich sagen, es gibt natürlich Bevölkerungsgruppen, die sich besser vor Hitze schützen können, einfach weil sie eine andere sozioökonomische Umstände haben. Ja, also ich glaube, es lebt sich natürlich leichter mit einer Klimaanlage oder sogar einem eigenen Pool, ja, als wie in einer schlecht gelüfteten, heißen Gemeindewohnung, die auch noch schlecht gedämmt ist. Ja. Gibt es da irgendwie Erfahrungswerte?
Also in Wien ist es unheimlich, es sind viele Grad Unterschiede von Bezirk zu Bezirk und auch innerhalb der Bezirke. Also wenn eine Grünanlage, ein Park in der Nähe ist, das kühlt unglaublich. 18. und 19. Bezirk, Randbezirke am Wienerwald sind wesentlich kühler. Also das sind schon ein paar Grad Unterschied zu Favoriten. Zum Beispiel so dicht besiedelte Bezirke mit viel Bodenversiegelung, mit Büroräumen, wo Klimaanlagen rauspusten und viel Verkehr. Die sind besonders betroffen von der Hitze und von allen Folgeerkrankungen. Also das heißt eigentlich, dass die Menschen, also die einkommensschwächere Bevölkerungsschichten besonders betroffen sind von der Hitze. Und gleichzeitig aber auch die sind, die es eigentlich weniger verursacht haben.
Mhm.
Weil es ja eher bevölkerungsreichere Schichten den Klimawandel überhaupt verursachen. Ja.
Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass auch in den Spitälern das sehr unterschiedlich ist, ja, weil man halt einfach merkt, je nachdem, wie alt ein Gebäude ist, ja, hat ja auch viel damit zu tun, wie gut es gedämmt ist, ja, oder ob es schon Klima gibt. Also ich muss sagen, ich arbeite in der Klinik Floridsdorf. Mhm. Da funktioniert es eigentlich recht gut, muss man sagen. Aber ich meine, okay, das Spital ist 2019 eröffnet worden. Ja, da gibt es halt eine halbwegs ausreichende Kühlung. Ja, dann hört man aber im Unterschied dazu, dass die Kolleginnen im Donauspital, ja, oder in der Klinik Otterkring, unter Raumtemperaturen von über 30 Grad leiden. Ja? Ja. Und das macht natürlich ein sinnvolles Arbeiten über 12 Stunden, 25 Stunden einfach noch einmal deutlich, deutlich schwieriger.
Ja. Ja? Also die Betroffenheit in den Krankenhaushäusern ist natürlich riesig, weil das Personal ja gar nicht mehr gut arbeiten kann unter diesen Bedingungen. Also wir können ja über 28, 30 Grad, kann sich ja kein Mensch mehr auch konzentrieren. Mhm. Also Konzentration, Aufmerksamkeit leidet, dann sind halt die Kolleginnen auch oft übermüdet, weil sie dann in der Nacht nicht geschlafen haben, überreizt. Also da weiß man auch ganz gut mittlerweile schon, dass die Reizbarkeit steigt. Es kommt dann zu mehr vermehrten Unfällen auch, und das ist sicher auch im Krankenhaus so. Und dann ist natürlich auch der Einsatz ein anderer, weil es gibt ja auch mehr Rettungseinsätze bei der Hitze. Mhm. Also wir treffen quasi da gleichzeitig zu einem eher quasi geschwächten Personal, das gleichzeitig aber mehr gefordert wird.
Mhm. Das kann man eigentlich fast sagen, oder? Das habe ich mir zwar noch nie überlegt, aber wenn man sagt, so vor Weihnachten oder rund um Weihnachten, die Leute wollen frei haben, gleichzeitig ist aber Grippewelle, gleichzeitig ist Stress wegen Vorweihnachtszeit etc. Und irgendwie verlagert sich das jetzt dadurch, dass die Temperaturen einfach immer weiter steigen, halt auch eigentlich in die Sommerferien, weil das ist eigentlich genau das Gleiche. Man hat mehr Leute, die auf Urlaub sind, gleichzeitig aber trotzdem ein höheres Patientinnenaufkommen und erschwerte Arbeitsbedingungen.
Man bräuchte eigentlich mehr Personal und Möglichkeiten natürlich auch mit der Hitze besser umgehen zu können innerhalb der Gebäude. Also da braucht sicher ganz viel Innovation, Technik, Umstellung. Ja.
Ja.
Genau.
Und da muss man einfach sagen, da ist es vielleicht auch oft einfach auch sehr langsam, wie reagiert wird. Ja. Ich meine, mir ist natürlich bewusst, es ist schwierig, diese ganzen riesigen Gebäude umzurüsten und nachträglich Klimaanlagen etc. einzubauen, die halt auch den Vorgaben entsprechen, muss man sagen. Weil natürlich, ich verstehe, dass man in einem Krankenhaus jetzt nicht einfach so überall Klimageräte hinstellen kann, weil das einfach von der Hygiene her nicht möglich ist. Ja. Aber auch auf das trifft ja auch oft auf Unverständnis von Patientinnen, oder? Also ich kann mich erinnern, wie ich in der Klinik Otterkring gearbeitet habe vor einigen Jahren. Da hat es in allen Patientenzimmern über 30 Grad gehabt und die Patientinnen waren wahnsinnig erbost, warum man nicht zumindest Ventilatoren oder was aufstellt. Und wenn man dann einfach sagen muss, ja, das geht aus Hygienerichtlinien nicht, dann schaukelt sich das halt auch auf von der Stimmung her, finde ich.
Ja.
Und das merkt man dann auch.
Ja, ja. Na, es ist natürlich eigentlich ein Irrsinn, weil es ja auch die Patienten dadurch, ist ja auch ein Risiko für die Patienten, wenn sie dann sogar einer großen Hitze in den Krankenhäusern ausgesetzt sind. Also ja, das ist sicherlich schwierig. Man muss, denke ich mir, schon die Kühlung ist wichtig, aber Klimaanlagen wären natürlich nicht gut, weil dann hat man ja gleich wieder draußen wieder mehr Hitze. Also es muss etwas nachhaltig sein, was quasi dann gut passt für alle. Also gibt es schon Möglichkeiten wie so Fernkühlung mit Grundwasser, Verschattung, dann Begrünung, Bepflanzung rund um die Krankenhäuser, das wäre super wichtig. Mhm. Also es gibt Möglichkeiten und es machen andere Städte auch, Schwarmstadtbildungen, also gibt es ganz viele architektonische gute Möglichkeiten, wie man kühlen kann. Man muss es halt auch umsetzen, ja.
Was heißt Schwarmstadt? Das habe ich noch nie gehört.
Schwarmstadt, also das ist zum Beispiel so ein Prinzip, das wird in vielen deutschen Städten gemacht, dass wir schauen, dass wir eben entsiegeln und durch die Feuchtigkeit im Boden, also dann kann quasi mehr Feuchtigkeit wird aufgenommen, es kommt weniger zu Überflutungen und die Feuchtigkeit wird auch gespeichert. Und dadurch kommt es nicht so zu der Hitzebildung durch den Beton.
Ah.
Genau. Und es ist mehr so wie ein Schwamm, der quasi Feuchtigkeit aufnehmen kann und dann kühlt, wenn man es braucht.
Ah, Schwammstadt. Ja. Schwarmstadt verstanden.
Aha, Schwammstadt.
Okay, okay, trotzdem spannendes Wort, habe ich was gelernt. Ja, und ich meine, ich kenne jetzt, wir haben immer wieder von Kollegen und Kolleginnen gehört, dass sich halt Patientinnen einfach tatsächlich auch entlassen aus dem Spital, entlassen lassen gegen ärztlichen Rat aus den Spitälern, weil sie einfach sagen, ich halte es hier nicht mehr aus und bei mir zu Hause ist zumindest 5 Grad kühler. Ja, das heißt, da müssen wir einfach auf die eine oder andere Art reagieren.
Absolut, absolut. Das Krankenhaus muss sowieso reagieren oder überhaupt das Gesundheitssystem, weil wir ja auch sehr viel zum Klimawandel beitragen und also Stichwort planetare Ernährung. Also wir sollten ja eigentlich in den Krankenhäusern auch ein bisschen da edukativ vorgehen und schauen, dass die Patienten auch nachhaltige Ernährung bekommen, dass sie wissen, wie sie sich kühlen, dass sie wissen, wie man lüftet, dass man auf gesunde, auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr auch achtet, dass man das alles auf aktive Mobilität, dass es gibt so ein großes Wissen, das gesundheitsfördernd ist und auch uns hitzeresilienter machen würde.
Mhm.
Also da können wir sicher viel beitragen dazu.
Schau, so einen Folder habe ich zum Beispiel tatsächlich im Krankenhaus noch nie gesehen, oder? Und es gibt ja so viele verschiedene Folder, aber so Umgang mit Hitze für Patientinnen, den man auch mit nach Hause geben könnte, kenne ich zum Beispiel nicht.
Ja, das wäre super wichtig. Genau. Und damit könnten wir natürlich viele Einweisungen verhindern und einfach viel zur Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung beitragen. Und gerade aktive Mobilität, also wenn man sich überlegt, wie viel wir verhindern könnten an Erkrankungen, wenn die Patientinnen sich mehr bewegen würden, also mental, kardiologisch, pulmonal, Gelenke, Gewicht, also das hätte riesige Auswirkungen und würde dann gleichzeitig auch den Klimawandel abschwächen. Also es wäre eine Win-Win-Win-Situation. Wenn wir das mehr vielleicht verdeutlichen als Ärztinnen, wie wichtig das ist.
Ja, ich glaube, du und ich sind beide ein gutes Beispiel, weil ich sehe dich immer auf dem Fahrrad kommen und weiß, dass ich auch sehr oft auf dem Fahrrad komme.
Yeah.
Also, dass man da mehr auf Fahrradmobilität zum Beispiel setzt. Was wären denn andere Möglichkeiten, die man nutzen könnte, gerade als Krankenhaus? Was meinst du?
Für gegen Hitze?
Für Nachhaltigkeit.
Für Nachhaltigkeit, genau. Also nachhaltige Ernährung habe ich schon angesprochen, dass wir eben darauf achten, dass wir eher vegetarische Optionen anbieten und wenig, also fettärmere, mehr mediterrane Diät, weiß man ja in allen Studien, wie gesund das ist, aber wir setzen das irgendwie schwierig um. Abfallwirtschaft, also Abfalltrennung, das wäre schon mal ein gutes Stichwort für die Krankenhäuser. Kreislaufwirtschaft, ich meine, ist schon klar, vieles ist in Einmalartikeln, aber vielleicht gibt es doch das eine oder andere, was wir wiederverwenden könnten. Also das wären, und dass man zum Beispiel auch gut Radwege rund um die Krankenhäuser machen könnte, dass auch Besucherinnen nicht mit Parkplätzen das alles zu gepflastert wird rund um die Krankenhäuser. Das wären schon wichtige Dinge, die wir machen könnten.
Und ich meine, du kennst es ja auch aus einer anderen recht spannenden Perspektive, muss man sagen, weil du engagierst dich ja auch noch in der Entwicklungshilfe und bist deswegen auch immer wieder am Kontinent Afrika. Ja, ich weiß jetzt leider nicht genau, welches Land, muss ich ehrlich sagen. In Namibia.
Ja.
Und dort, glaube ich, sieht man halt auch die Auswirkungen noch einmal ganz anders, oder? Also das, was wir hier merken, ist okay, es gibt jetzt sehr viel mehr Hitzetage im Sommer, es gibt mehr Tropennächte, aber das ist jetzt zwar unangenehm, aber noch nicht lebensbedrohlich oder nur für einzelne Gruppen, wie wir vorher herausgearbeitet haben. Aber was hast du da gesehen in deiner Arbeit dort in Namibia?
Also ich bin seit 25 Jahren in Namibia. Also ich war schon als Turnusärztin dort und habe das quasi miterlebt damals, wie es um andere Themen ging, um HIV und Armut. Um Armut geht es noch immer, um HIV jetzt weniger, aber es ist nach wie vor eine, oder es ist jetzt einfach, was zugenommen hat, ist der Hunger, weil sich immer mehr Landwirtschaftsflächen in Wüsten oder Steppenlandschaften verwandeln. Mhm. Also das ist schon etwas, was ich eben vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen habe, wie ich dort war, dass es eben Drought Food, also Lieferungen gibt der Regierung für die Trockenheit, dass die Menschen nicht verhungern vor Ort. Mhm. Und da, so dramatisch den Hunger habe ich noch nie gesehen wie jetzt. Mhm. Dass Menschen verhungern aufgrund der Trockenheit, aufgrund der Dürre und Wassermangel. Also es gibt einen akuten Wassermangel in Afrika, also in Namibia speziell und natürlich in anderen Ländern Afrikas auch, das kenne ich jetzt nicht so persönlich, aber da kann man das noch einmal sehen, wie sich die Welt entwickelt im Moment. Und da ist es halt besonders wichtig, dass wir auch hinschauen, weil wir sind auch davon, zumindest wenn nicht unmittelbar, dann mittelbar betroffen, weil ja Millionen Menschen auf der Flucht sind, aufgrund diesen wirtschaftlichen Situationen und quasi der Folgen des Klimawandels.
Ja, und das hat auch was mit Klimagerechtigkeit zu tun, oder? Und das ist einfach ein Wahnsinn. Wir sind trotzdem die Länder, die sehr, sehr viel CO2 ausstoßen, ja, und die Rechnung kassieren wieder einmal die anderen.
Ja, wobei Europa schon sehr betroffen ist. Also wir sind der betroffenste Kontinent eigentlich.
Wirklich?
Ja, hitzemäßig. Also in Wien ist Temperaturanstieg von 6 Grad schon. Also quasi 2 Grad war laut Pariser Abkommen die Durchschnittstemperatur, über die wir nicht hinaus sollten. Und wir sind aber schon weit drüber. Mhm. Also wir sind sehr betroffen in Europa davon auch. Aber natürlich können wir uns besser schützen als in Afrika. Und wir haben Ressourcen. Mhm. Ja.
Ja. Aber ich glaube, es muss trotzdem darum gehen, dass wir die nachfolgenden Generationen natürlich vor den weiteren Auswirkungen schützen müssen. Und da geht es einfach auch um das Thema Nachhaltigkeit und auch um das Thema Nachhaltigkeit in Spitälern. Mhm. Ja, das ist ganz klar. Aber jetzt gerade, also ich glaube, es gibt eben kurzfristige Dinge, die man tun kann. Und ich glaube, kurzfristig und mittelfristig wird man schauen müssen, dass es in den Spitälern und auch in den Ordinationen mehr Möglichkeiten gibt, dass es kühler ist, egal auf welche Art und Weise. Ja. Und dann natürlich die Patientinnen und Patienten schulen, oder? Wie sie mit der Hitze umgehen können. Und dann, was ich halt auch spannend finde, ist, jeder kennt so im Winter die Wärmestuben. Ja, mittlerweile gibt es ja auch Kälteräume hier in Wien, was sicherlich genauso wichtig ist, ja, dass sich Menschen auch einfach zurückziehen können, weil ich meine, Menschen ohne Obdach haben einfach nicht die Möglichkeit, in einen schattigen Raum zu gehen, ja, auch wenn der vielleicht wärmer ist, aber die müssen dann vielleicht in der prallen Sonne sitzen oder halt unter einem Baum, unter einer Brücke, was auch immer, aber dort wird es trotzdem nicht so kühl. Das auch ganz, ganz wichtig sicher.
Absolut, absolut, ja. Obdachlose sind besonders betroffen natürlich, ja. Und auch Suchtpatienten. Ich arbeite in der Suchthilfe Wien. Substanzkonsum geht in die Höhe. Natürlich, wir müssen uns diese ganzen Themen, es ist so ein riesiges Thema, es betrifft alle Bevölkerungsschichten und alle medizinischen Sparten auch. Also wir müssen uns einfach vorbereiten und damit auseinandersetzen. Mhm. Und wir haben das, weil du vorher Generationen angesprochen hast, wir haben das, natürlich sind wir das auch der nächsten Generation schuldig, weil wir werden damit zurechtkommen. Aber es gibt auch sowas wie einen Generationsvertrag. Wir geben ja etwas mit und da müssen wir ein gutes Konzept entwickeln, wie wir damit umgehen können. Und es ist eine irrsinnige Chance auch, jetzt einfach umzudenken. Ich denke mir, wir sind an unseren planetaren Grenzen und wir dürfen jetzt etwas Neues lernen. Wir dürfen lernen, vielleicht anders uns zu bewegen, anders uns zu ernähren. Und wir können da eigentlich ganz viel gewinnen, wenn wir das machen.
Absolut, vor allem anders. Ich glaube, es ist eh vielen Menschen schon klar und vor allem auch uns als Medizinerinnen und Medizinern, oder, dass Menschen sich anders und mehr bewegen sollten und dass auch die klassische Kohlenhydrat-Zucker-Diät, die die letzten 30 Jahre mit sehr viel hochverarbeiteten Lebensmitteln einfach unsere Kultur geprägt hat, auch wieder auch für uns gut ist, wenn wir das ändern.
Genau, Genau. Mhm. Ja, das sind die schönen, das sind die Good News.
Das stimmt, es sind eh auch Good News.
Ja, absolut.
Es gibt immer auch was Gutes im Negativen.
Ja.
Oder meistens zumindest.
Ja, wir werden halt jetzt gezwungen, quasi umzudenken. Aber wir sollten es tun. Also nichtsdestotrotz, es bleibt noch viel zu tun. Also es ist auch ein Auftrag, den wir spüren sollten. Und wir dürfen uns auch als Ärztinnen weiterbilden. Eben, du hast den Hitzeaktionstag angesprochen. Es gibt ganz viele Fortbildungen. Es gibt hitzeaktionstag.at als Website. Das sind alle möglichen Fortbildungen zum Thema Hitze. Und wir machen immer wieder Vorträge und es gibt sehr viele Veranstaltungen. Es sind sehr viele Smart Minds da unterwegs, die sich viele Gedanken machen über dieses Thema. Und ich kann das nur wirklich empfehlen. Es ist eine interessante Auseinandersetzung bei Umwelt und wir gehören einfach zusammen. Also ohne eine gesunde Natur wird es uns auch nicht mehr geben.
Mhm. Ja, und deswegen auch heute diese Spezialfolge quasi im Sommer. Vielen Dank, dass du das Thema so super beleuchtet hast. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die sich so sehr damit auseinandersetzen, ja, und die auch, auch so wichtige Arbeit machen, auch eben in der Entwicklungshilfe und da nochmal eine ganz andere Perspektive noch einmal auf die Wichtigkeit dieses Themas bekommen.
Danke.
Deswegen vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank euch auch fürs Zuschauen oder Zuhören bei unserer Spezialfolge. Ich hoffe, ihr bleibt kühl und habt noch einen schönen Sommer und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Baba.
Tschüss.